Asylobergrenze und Bezahlkarte für Asylwerber. Ist Abschreckung die Lösung? Darüber diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Guten Abend und herzlich willkommen. Nachdem in Deutschland die Bezahlkarte für Asylwerber eingeführt wird, ist auch bei uns die Diskussion darüber entbrannt. Die SPÖ im Burgenland möchte außerdem eine Asylobergrenze einziehen. Müssen wir unsere Gesetze nun verschärfen oder entschärft sich die Situation sowieso, wenn die EU-Asylreform kommt? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen und begrüße dazu Eva Ernst-Jecic. Sie ist Nationalratsabgeordnete und Sprecherin für Migration und Menschenrechte von den Grünen. Guten Abend. Wolfgang Hartmannsdorfer, ÖVP-Landesrat für Soziales und Integration in Oberösterreich.
Grüß Gott.
Wilfried Embacher, Rechtsanwalt für Asyl- und Fremdenrecht.
Genau.
Und Roland Fürst, SPÖ-Klubobmann im Burgenland und damit enger Vertrauter von Hans-Peter Droskozil, dem Landeshauptmann dort. Zu Beginn gibt es aber einen Überblick über die aktuellen Forderungen von Martin Kramer.
Rund 59.000 Menschen haben im vergangenen Jahr in Österreich einen Asylantrag gestellt. Viel zu viele, wenn es nach Hans-Peter Droskozil im Burgenland geht. Er fordert,
dass wir eine Obergrenze in Österreich festlegen von 10.000 Asylanträgen pro Jahr. Das, was wir vom Innenministerium ständig und stetig hören, ist, es wird alles besser. Nichts wird besser.
Außerdem, MigrantInnen, deren Asylantrag abgewiesen wurde, sollen laut Droskozil überhaupt keine Sozialleistungen mehr erhalten. Mit der Forderung einer Obergrenze erneuert der rote Landeshauptmann jedenfalls ein altes Ziel von SPÖ-Kanzler Werner Faymann, der schon 2016 die Begrenzung der Asylanträge in Österreich verspricht. Damals wie heute gibt es massive rechtliche Bedenken. Auch die ÖVP kündigt jetzt einen härteren Asylkurs an. Sie will eine Bezahlkarte statt Bargeld für Asylwerbende nach deutschem Vorbild.
Um sicherzustellen, dass diese staatlichen Zuwendungen auch dafür verwendet werden, wofür sie gedacht sind und der Pull-Faktor in unser Sozialsystem reduziert wird.
Gegenwind kommt umgehend vom grünen Koalitionspartner. Mit der Begründung, der Zugang zu Bargeld sei wichtig, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.
Herr Hartmannsdorfer, warum möchten Sie Asylwerberinnen diesen Zugang zu Bargeld nicht ermöglichen?
Also ja, ich glaube tatsächlich, dass die Einführung einer Bezahlkarte Österreich unattraktiver macht als Zielland, weil wir einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel brauchen in der Asylpolitik. Wir müssen klar unterscheiden in erstens Ja zu Asyl. Asyl ist ein Menschenrecht und das ist komplett außer Streit und außer Diskussion. Zweitens Ja, wir brauchen einen qualifizierten Zuzug. Wir brauchen Leute, die gut ausgebildet sind, die bereit sind, sich zu integrieren, die einen Beitrag leisten zur Wertschöpfung. Und drittens alles, was dazwischen ist, also entweder keinen Asylgrund hat oder keinen Beitrag zum Wohlstand leistet, ist illegale Migration. Und hier sind einfach die Zahlen zu hoch an Menschen, die derzeit nach Österreich kommen. Das heißt, wir müssen, obwohl der Bundesregierung, glaube ich, sehr, sehr viel gelungen ist, immerhin wurden die Asylantragszahlen ja um die Hälfte halbiert, da jetzt dranbleiben. Und das Ziel muss sein, dass Österreich als Zielland unattraktiv ist. Da ist eine Maßnahme die Bezahlkarte, aber auch andere Maßnahmen, wenn ich vielleicht Vorschläge auch aus dem Burgenland aufnehmen darf, wie Sozialleistungen und dergleichen.
Wir bleiben jetzt bei der Bezahlkarte. Was macht Sie so sicher, dass die Abschaffung von Bargeld für AsylwerberInnen ein Grund ist, warum weniger Leute zu uns kommen? Worauf basiert diese Annahme?
Also wenn man sich die Statistiken anschaut, Österreich ist nicht nur das schönste Land der Welt, sondern auch eines der reichsten, eines mit den besten Sozialstandards. Und da sind natürlich die Sozialleistungen ein wesentlicher Magnet. Und mit einer Bezahlkarte sind wir schlichtweg unattraktiver. Wir können keine Schlepper mehr damit bezahlen, es kann Geld nicht mehr nach Hause überwiesen werden. Und damit ist auch das Sozialsystem unattraktiver für illegale Migranten.
Ernst-Jecic, ist das so und müssen wir oder brauchen wir diesen Paradigmenwechsel, der hier angesprochen wurde?
Also wir merken, wir sind in einem gewissen Vorwahlkampf angekommen und wir haben das auch schon die letzten Jahre erlebt, dass bei den Debatten, die aufgepoppt sind, sich dann sehr viele Experten und Expertinnen zu Wort melden, die sich faktisch nie mit dem Thema beschäftigt haben. Und das ist natürlich beim Thema Migration und Asyl deshalb sehr problematisch, weil es hier um Menschenleben geht, weil es hier um Existenzen geht. Zum einen, Deutschland hat ein ganz anderes System. Das heißt, diese Berufung darauf, dass Deutschland diese Bezahlkarte jetzt haben möchte oder das als Pilotprojekt macht, greift zu kurz. Zweitens, wir schaffen schaffen damit Menschen zweiter Klasse. Hier geht es um Segregation und Stigmatisierung. Das würde so weit führen, dass Kinder zum Beispiel nicht bei Schulausflügen teilnehmen können, weil ihnen die Eltern einfach kein Geld dafür mitgeben können, nicht abheben können, zum einen. Und zum anderen führt das aber auch dazu, dass Menschen jetzt nicht weniger in die Herkunftsländer schicken würden, weil das, was die Menschen in der Grundversorgung in Österreich aktuell bekommen, ist unter dem Existenzminimum. Man bekommt ca. 200 Euro für Unterkunft und Verpflegung und 40 Euro pro Monat Taschengeld, also 10 Euro zusätzlich für Kleinigkeiten
in der Woche. Auf die Summen gehen wir im Detail gleich noch ein.
Das heißt, wenn sich jemand nur ganz kurz, ja, weil das ist ja das Hauptargument, mit dem man hier hantiert, wofür es überhaupt keine Daten und Fakten gibt. Man sagt, die Leute überweisen dann unser österreichisches Geld dann, keine Ahnung, nach Syrien oder nach Serbien. Wenn man sich von diesen 200 Euro wirklich die 5 Euro abspart vom Mund, wenn das überhaupt möglich ist, und der Oma irgendwo in Serbien oder Syrien schickt, dann ist das vielleicht sogar noch Hilfe vor Ort. Und dann finde ich, sollten wir hier keine Neiddebatte aufmachen. Und lassen Sie mich noch einen Satz sagen.
Nein, es gibt schon zu viele Anzeichen.
Wir reden über 4.000 Menschen, für die wir, wirklich ein eigenes Bezahlsystem schaffen wollen. Gut. Vollkommen absurd.
Hier gibt es schon Widerspruch. Ganz kurze Replik, nämlich auf die Schulausflüge, da haben Sie die Hand gehoben.
Ja, kurze Replik, Frau Kollegin, das ist ja gerade das Schade an der Bundespolitik. Das ist so typisch österreichisch, sobald von einer Partei ein Vorschlag kommt, sind alle anderen Parteien dagegen. Wieso kann man es nicht so machen wie in Deutschland, wo sich alle Bundesländer, egal ob Rote, Schwarze, Linke, Grüne, darauf verständigen, jawohl, wir haben ein Ziel, wir möchten die Zuwanderung reduzieren, dann schreiben wir das miteinander aus, definieren wir miteinander die Kriterien und ich glaube, deswegen sind so viele Leute unzufrieden mit der Bundespolitik, weil es ist wirklich System hier in Wien. Einer macht einen Vorschlag und alle anderen werfen sich drauf, suchen die Läuse, stattdessen also wirklich versucht, miteinander gute Lösungen zu entwickeln. Und das finde ich schade. Das finde ich schade.
Ja? Dass wir in Österreich den Föderalismus
sind alle Parteien,
nach wie vor leben.
Alle Parteien dafür. Steiermark, Rote, Schwarze, Grüne,
aber Steiermark
Linke.
Hat heute schon abgewunken. Das heißt, wir kriegen hier keine Einigung durch. Auch wenn Burgenland dafür wäre, was ihr nicht seid. Ja? Aber da müssen sich ja alle einigen. Das wird nicht passieren.
Lassen wir Burgenland mal zu Wort kommen. Herr Fürst, Sie haben gesagt, Sie sehen nicht die Notwendigkeit einer solchen Bezahlkarte. Aber hätten Sie ein Problem damit, wenn sie kommt?
Nein, es ist spannend. Die zwei, vielleicht muss man sagen, Sie sind in der Bundesregierung. Diese Vertreter und Vertreterinnen der beiden Parteien.
Ja, das ist bekannt.
Mit Verlaub und auch nicht persönlich gemeint, das muss man sich vorstellen, die ÖVP verantwortet seit Jahrzehnten die Schlüsselressorts in diesen wichtigen Bereichen, Außenministerium 37 Jahre, Innenministerium 24 Jahre, inklusive Herbert Kickl, der übrigens auch nicht viel weiter in diesem Bereich zusammengebracht hat, vielleicht kommen wir da noch, 13 Jahre Integration, über 6 Jahre die Bundeskanzler. Und die ÖVP schafft es immer wieder mit populistischen Vorschlägen abzulenken vom Totalversagen, das die Partei in diesen Bereichen hingelegt hat. Ein Total Versagen. Mehr ist es nicht. Weil all das, was der Kanzler Nehammer in seiner Rede angeprangert hat, das ist in Wirklichkeit die Kritik an meinem eigenen Totalversagen.
Das muss man sagen. Ich merke schon, jetzt sind jetzt alle auch hier schon ein bisschen in der Wahlkampf.
Überhaupt nicht. Wir haben keinen Wahlkampf im Burgenland.
Mich würde aber konkret jetzt interessieren, was Sie zu dieser Idee der Bezahlkarte sagen.
Es macht keinen Sinn, ganz offen. Erstens könnte es ja, ihr seid mit den Freiheitlichen in der Regierung schon längst in Oberösterreich umgesetzt, in Tirol hat es umgesetzt. Wenn man das will von Ländern, kann man das jederzeit umsetzen. Wir halten es insofern nicht wirklich für sinnvoll, weil die Asylwerber und Asylwerberinnen, dort die Kollegin von den Grünen hochgradig recht, die haben ganz wenig Ressourcen. Wir haben ja ein anderes System wie in Deutschland, das muss man vielleicht den Menschen da draußen auch sagen, mit dem Bürgergeld und vieles mehr. Wir haben ja wirklich ganz wenig, wir haben ja schon einen hohen Anteil an Sachleistungen. Das muss man einfach den Menschen da draußen sagen und die Zahlen, die stimmen auch. Das sind 40 Euro Taschengeld und da sage ich auch als ehemaliger Sozialarbeiter, das brauchen die Menschen, die zu uns kommen, schreckt übrigens niemand ab, genau niemand. Das ist keine abschreckende Maßnahme, ganz im Gegenteil. Da diskriminiert man Menschen, wo es nicht ist. Da gibt es andere Problembereiche, wo man viel, viel mehr auch schon tun hätte können. Die Regierung, FPÖ, ÖVP hat es vorher nicht gemacht. Jetzt die Grünen und die ÖVP machen es auch nicht. Und wir haben große Problemlagen.
Es ist jetzt zweimal schon vorgerechnet worden. Ich wiederhole es jetzt nur einmal ganz kurz noch. Also 250 Euro circa bekommt jemand, der untergebracht ist in einer Unterkunft, die organisiert ist vom Staat oder vom Land. Bekommt 250 Euro ausbezahlt. Ist das wirklich ein Betrag, wo man viel abgeben kann oder wo man sich Sorgen machen muss, dass Geld aus unserem Land in ein anderes fließt oder unsachgemäß verwendet wird? Oder ist das wirklich eine Symbolpolitik und eher ein Signal, das Sie damit aussenden?
Es ist definitiv ein Signal, weil was ist das oberste Ziel? Das oberste Ziel ist, dass Österreich unattraktiver wird für illegale Migranten. Und da ist das eine Maßnahme, die Bezahlkarte. Ich glaube, es braucht ein Maßnahmenbündel, wie zum Beispiel die Wartefrist auf Sozialleistungen, wie konsequentes Abschieben. Das erwarten sich auch die Menschen, dass wenn jemand nicht nach unseren Regeln spielt, sich nicht an die Gesetze hält, dass sofort jeder Aufenthaltstitel mit der Verurteilung, mit der strafrechtlichen Verurteilung auch erlischt, weil dann gewinnen die Leute auch wieder ein Vertrauen in die Zuwanderungspolitik, in die Asylpolitik. Und das kann man, glaube ich, derzeit ja nicht schönreden, die Probleme, die es gibt. Da gibt es ein ganz ein massives Misstrauen in der Bevölkerung, das ich auch verstehe.
Herr Embacher, gibt es ein Misstrauen, auf das man reagieren muss? Und stimmt es, dass wir als asylgebendes Land unattraktiver werden müssen? Weil das ist so der Grund, den der.
Also ich habe ja keinen Wahlkampf weder jetzt zu führen noch vor mir. Ich glaube, die drei Vertreterinnen wären gut beraten, da keinen Wahlkampf zu führen. Ich glaube, da kann man mit Sachlichkeit gewinnen. Es ist ein bisschen was durcheinander gekommen in den Einleitungsstatements. Und Sie haben dankenswerterweise jetzt schon das mit den Sozialleistungen erwähnt. Ich glaube, das muss man dazu sagen. Die Maßnahme während der Verfahren, also Asylbewerberinnen betreffend, ist komplett sinnlos. Die Beträge sind viel zu niedrig. Es gibt null Evidenz, dass da, weiß nicht, welche Beträge weiter in die Heimatländer rücküberwiesen werden. Es stimmt übrigens auch nicht, wenn Quartier und Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung gestellt werden, ist nur mehr 40 Euro Taschengeld. Also die 200 sind für die, die in freien Quartieren sind. Also da bleibt eigentlich nichts übrig. Mhm. Dann ist gesagt worden, es geht um die Sozialleistungen. Sozialleistungen bekommen nur Asylberechtigte. Und das war ja der eigentliche Vorschlag. Wir ziehen es durch aus den Verfahren in das Stadium nach der Anerkennung. Das heißt, wir reden von einer zweiten Gruppe, die betroffen werden soll. Die sollen die 1080 nicht bekommen, sondern auch eine Karte bekommen. Da geht es dann um andere Beträge, nur da geht es nicht um illegale Zuwanderung. Weil wer einen Status bekommt, hat einen Status. Das heißt, da wird sehr viel vermischt. Es wäre schon schön, wenn wir wüssten, wovon wir überhaupt reden, wen soll es betreffen, um welche Beträge geht es. Und wenn wir mit Deutschland vergleichen, fände ich es seriös, wenn Sie sagen, welche Beträge in Deutschland zur Diskussion stehen. Das fehlt ein bisschen.
Also ich glaube, erstens einmal das Schöne, was man in der deutschen Politik sieht, dass da wirklich einen Schulterschluss gibt über die Parteigrenzen hinweg bis hin zur gemeinsamen Ausschreibung. Und ich glaube, wir sollten als Österreicher gut daran beraten sein, wenn wir noch höhere Antragszahlen haben als Deutschland, dass man solchen Vorschlägen positiv gegenübersteht und auch die Chance auch sieht. Es gibt andere Länder, die noch viel weiter gehen. Wenn ich denke, das sozialdemokratisch geführte Dänemark, wo es eine Wartefrist gibt, generell für Sozialleistungen, wo auch sämtliches Vermögen auch vom Staat abgenommen wird, wenn man dort doch einreist. Und ich glaube, genau dieser Debatte dürfen wir uns nicht verschließen. Das ist eine riesengroße Chance. Es ist einiges passiert. Herr Fürst, da muss ich auch Ihr Eingangsstatement auch ein bisschen auch korrigieren. Ich glaube, wenn man sie. Ja. Na, es ist wichtig, weil es waren ein paar Vorwürfe Richtung Bundesregierung. Und das ist mein Anliegen, das als Landespolitiker trotzdem zu verteidigen, weil die Bundesregierung hat hier wirklich Tolles geleistet. Dass die Asylantragszahlen innerhalb von einem Jahr um die Hälfte nach unten gegangen sind, ist eine Leistung. Und Rekord, das kann man nicht schönreden. Und der Herr Doskozil war, glaube ich, auch 2 Jahre Mitglied in der Bundesregierung. Und der hätte eine super Chance gehabt, alles, was er jetzt besser weiß, auch zu korrigieren. Entscheidend ist, machen wir nicht eine Rückspiegelpolitik, sondern schauen wir, wo haben wir gemeinsame Interessen. Und da, glaube ich, gibt es zwischen der ÖVP Oberösterreich und der SPÖ Burgenland eine große Schnittmenge.
Gut. Ich war ja noch bei der Antwort nicht fertig. Sie haben mich gefragt, ob es unattraktiver wird. Also es wäre vielleicht einmal ganz wichtig, auch über die Betroffenen zu reden. Es ist natürlich verständlich, aus politischer Sicht da ein Bild zu zeichnen, es kommt jemand wegen der Sozialleistungen. Die 40 Euro sind null Anreiz. Der Status, der zuerkannt wird, mag ein Anreiz sein, ist aber keine Sozialleistung. Österreich ist in den Anerkennungsquoten relativ hoch. Ich muss im seltenen Ausnahmefall den Herrn Innenminister loben, der hat heute auf unsere Rechtsstaatlichkeit verwiesen im Vergleich zu Ungarn. Das ist die Diskussion, die hinter all dem steht. Wollen wir abgleiten auf das Niveau von Ungarn, das keine Anträge entgegennimmt, das Schikanen macht, das sozusagen glaubt, den Leuten das Leben schlecht machen zu können, schreckt ab? Ich glaube das überhaupt nicht. Also auf das Level werden wir nie kommen, hoffentlich, weil abschreckend würde ganz was anderes bedeuten, als die 40 Euro wegnehmen.
Aber da gehe ich jetzt gleich zum nächsten Thema, das im Moment im Raum steht, weil Sie gesagt haben, wollen wir werden wie Ungarn und keine Asylträge mehr annehmen. Sie, Herr Fürst, im Burgenland schlagen nämlich sehr wohl vor, eine Obergrenze einzuziehen. Eine Obergrenze bei 10.000 AsylwerberInnen, nach denen soll Schluss sein. Was heißt denn das konkret in der Praxis? Was machen Sie denn dann mit dem 10.001., der zu Ihnen kommt oder ins Burgenland?
Ganz einfach. Also das, was wir jetzt gefordert haben, muss man dazu sagen, das ist aus der speziellen Lage vom Burgenland entwachsen. Wir sind konfrontiert mit dieser Dynamik, die sehr hoch ist. Also es hat bis jetzt kein Innenminister zusammengebracht, in 2 Jahren 170.000 Asylanträge zusammenzubringen. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, wir sind hier Zielland Nummer 1. Und was wir gemacht haben in unserer Forderung, ist nicht mehr und nicht weniger, dass wir verlangen, das hat der Herr der Landeshauptmann Doskozil auch klar artikuliert, dass nationales und internationales Recht nicht nur eingehalten, sondern umgesetzt wird. Das ist international nicht passiert. Es gibt weder gemeinsame Verfahren, es gibt weder einen Fernschlüssel innerhalb Europas, was die Aufteilung betrifft und vieles mehr. Und Österreich hat hier überproportional viel geleistet in den letzten Jahren. Das ist evident. Nicht nur bei den Asylanträgen.
Da aber das stellt ja niemand in Abrede, Herr
Fürst. Ansonsten, weil die Anträge natürlich auch ein bisschen trügerisch sind, weil ein Teil ja weiterzieht, ja. Aber wir haben auch 2023 eine der höchsten oder die zweithöchste Schutzquote bei positiven Asylgewährungen in Europa. Nur Zypern ist vor uns. Das heißt, auch da hat der Herr Landeshauptmann natürlich recht, dass wir hier Zielland Nummer 1 sind. Und insofern bedarf es jetzt Instrumente, wo wir versuchen, und natürlich gibt es Möglichkeiten. Erstens gibt es fremdenpolizeiliche Möglichkeiten, die ausgeschöpft werden könnten an der Grenze zu Ungarn. Nein, das sind keine Pushbacks, ja, sondern es gäbe die Möglichkeiten. Das Zweite ist, es gibt Möglichkeiten, den EuGH anzurufen. Es gibt bilaterale Möglichkeiten, Abkommen zu schließen innerhalb von Europa, dass dann ein Verteilmechanismus ausgelöst wird. Niemand in Österreich kann man erklären, dass man von sicheren Drittstaaten umgeben ist, in Wirklichkeit kein Asylantrag in Österreich gestellt werden dürfte, weil wir von sicheren Drittstaaten umgeben sind und dass wir die höchste Pro-Kopf-Quote in ganz Europa seit Jahren haben. Das versteht ja da draußen niemand mehr. Insofern unser Vorschlag, nur geltendes Recht umsetzen, nicht mehr und nicht weniger.
Auf die 10.000 möchte ich dann trotzdem noch mal genau zu sprechen kommen. Bitte, Frau Tschetschisch.
Ja, ich würde gerne ein paar Dinge zurechtrücken. Also Österreich liegt ja bekanntlich nicht an der EU-Außengrenze.
Eben.
Wieso bei uns viele Menschen erst zum ersten Mal registriert werden, liegt ja auch daran, weil Ungarn das Asylrecht faktisch ausgesetzt hat. Das ist genau das unsolidarische Verhalten, das wir mit unseren Nachbarn zu tun haben. Und das sind die Konsequenzen, die ihr wahrscheinlich im Burgenland zu spüren bekommt. Ja. Was die Grenze anbelangt und auch den Polizeieinsatz und so weiter, werden Sie wissen, hat Österreich und eben auch der Innenminister Kahn allein in seiner Funktion immer wieder diese auch entsendet. Es gibt auch gemischte Teams mittlerweile an der Außengrenze sozusagen mit Serbien, mit Ungarn und so weiter. Um das geht es aber nicht. Das Problem an diesen Grenzen ist ja, und ich kenne die Situation an den Hotspots sehr gut, ich bin sie alle abgereist, mehrmals. Das Problem an den Außengrenzen ist, dass es keine legale Möglichkeit gibt für die Menschen, auch für jene, die ein Anrecht auf Asyl hätten, diesen zu stellen. Weder in Ungarn noch an der Grenze direkt. Was heißt das konkret?
Diese Illegalität
schaffen wir ja selber.
Erklären wir nur kurz, warum es in Ungarn nicht geht. Das ist vielleicht auch nicht jedem klar, weil hier einfach keine Asylanträge angenommen werden, obwohl sie angenommen werden müssen.
Genau, weil sie keine Asylanträge annehmen, weil sie die Leute sozusagen wie im Ping-Pong-Spiel sozusagen zwischen diesen Grenzen irgendwie hin und her wandern lassen und weil die Menschen eben keine Möglichkeit haben, über diese Grenzen legal zu kommen. Das führt zu Schlepperkriminalität tatsächlich, das ist wahr, aber das liegt eben auch daran, dass wir diese selber produzieren. Was meine ich damit? Wenn die Menschen nicht einen Antrag stellen können und ich habe erst kürzlich an der serbisch-ungarischen Grenze eine Familie aus Afghanistan getroffen mit 3 kleinen Kindern, Hazara aus Afghanistan, vor den Taliban geflüchtet, alles verkauft, damit sie überhaupt aus dem Land wegkommen. Und sie stehen dort und sitzen seit Wochen im nassen Gras und sagen, sie haben keine Möglichkeit, einen Antrag zu stellen.
Das soll
sie müssen
ja
die Schlepper zahlen, damit diese sie über die Grenze werfen. Und dann landen sie bei uns. Das ist die
soll
Wahrheit.
Sich ja ändern. Da kommen wir auch drauf noch zu sprechen. Ich würde nur, Herr Fürst, von Ihnen gerne noch wissen, weil da sind Sie mir vorher ausgewichen. Was machen Sie mit dem 10.001., der nach Österreich kommt?
Ja, das sind Totschlagargumente. Da könnte ich die Gegenfrage sein, haben Sie eine bessere Lösung sozusagen? Die Obergrenze ist ein Instrument.
Nein, es würde mich nur interessieren, wie Sie es praktizieren wollen.
Ich habe es Ihnen gerade gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt im fremdenpolizeilichen Bereich ein Recht, eine Möglichkeit da zu hantieren. Ungarn ist in der EU, Ungarn ist Partner. Jetzt ist wieder Orbán mit, glaube ich, sehr viel Geld in die Gemeinschaft geholt worden, um bei der Ukraine da sozusagen mit am am Boot zu sein. Also da muss man halt als Außenminister, als Innenminister, als Kanzler Druck ausüben, ganz kurz Druck ausüben, um hier bilaterale Abkommen zu schließen. Wo sind denn die Rückführungsabkommen? Wo sind denn die Asylzentren an den Grenzen Europas? Das ist ja alles schon längst in den EU-Asylpakt, der jetzt viel zu spät paktiert worden ist, in Umsetzung ist irgendwann einmal, das hätte man ja schon viel früher alles erledigen können. Und das, Entschuldigung, das sind auch alles, wo waren die internationalen Bemühungen? Und ganz offen, ich habe sie nicht an der burgenländischen Grenze gesehen. Und da haben wir große Probleme. Hätten wir 5 tote Menschen. 2 sind erstickt, 3 sind beim Schlepperunfall ums Leben gekommen. Wir haben da wirkliche große Probleme. Und ja, wir wissen, dass auch internationale Lösungen nur sein, nur immer darauf hinzuweisen, aber nichts tun, dass das endlich umgesetzt wird auf der EU-Ebene, das ist halt zu wenig.
Herr Embach, an Sie nur die Frage, wäre so eine Obergrenze umsetzbar? Gäbe es die Möglichkeiten, wie Herr Fürst sie jetzt anspricht?
Nein, ganz einfach nein. Also ich verstehe nicht, welches Recht da angewendet werden soll. Fremdpolizeiliche Maßnahmen bei Asylanträgen kommen ganz am Ende, nicht am Anfang. Also sie verhindern damit keinen einzigen Antrag. Es ist auch nicht richtig, dass in Österreich keine Anträge gestellt werden dürfen, weil es Nachbarländer gibt. Das Dublin-System sagt, das Land, in dem erstmals registriert wird, ist zuständig. Wenn die anderen Länder diese Pflicht verletzen, wird der Antrag deswegen in Österreich nicht unzulässig. Also das ist sozusagen ein falsches Argument. Der einzige Mechanismus, den es wirklich gibt, ist eine Notfallsverordnung im Asylgesetz, die aber wirklich nur für einen extremen Notfall vorgesehen ist. Und da gibt es keine zahlmäßige Beschränkung, sondern da wird quasi nur das Verfahren an die Grenze verlagert. Ich bräuchte dann dort die Infrastruktur. Ich muss einmal zunächst feststellen, dass die innere Sicherheit gefährdet ist. Und dann kann ich sozusagen die Einreise verhindern, muss aber trotzdem prüfen an der Grenze, ob ich zurückreisen darf und ob Artikel 3 MAK verletzt werden könnte. Das heißt, aus der Prüfung kommen wir nicht heraus. Es ist wirklich, finde ich, fahrlässig, den Leuten das vorzumachen. Ich kann über Beschleunigungen reden, ich kann über Abkürzungen und Verbesserungen in den Verfahren reden, dann ist auch sozusagen die Versorgung in der ersten und zweiten Instanz nicht so lange. Das kann man alles machen. Aber zu sagen, ich kann eine Obergrenze einziehen, das könnten Leute glauben. Das ist wirklich problematisch.
Ich darf da anschließen. Ich glaube, wir können in Österreich uns beschäftigen mit den Fragen des Vollzuges, mit den Fragen der Attraktivität unseres Landes. Aber die ganz, ganz große Frage, die Frage, wohin flüchten Menschen, kann man nur auf europäischer Ebene lösen. Und da, glaube ich, ist der Bundesregierung schon etwas gelungen, dass endlich es diese Bundesregierung geschafft hat und nicht Vorgängerregierungen, wo ja Landeshauptmann dabei war, dass das Asylthema endlich auf der europäischen Ebene stattfindet. Dass wir endlich darüber reden, wie schaut ein EU-Außengrenzschutz aus, wie schaut die Möglichkeit aus, an der Außengrenze das Asylverfahren auch durchzuführen? Und dann, was für mich entscheidend ist, dass es dann diesen Solidaritätsmechanismus gibt, dass Flüchtlinge fair auf Europa verteilt werden.
Aber Sie sind mir jetzt wieder, zu schnell, aber ich möchte auf die
europäischen... Aber darf ich einen Punkt eingehen mit der Obergrenze, nicht mit der Obergrenze, wie immer das man jetzt nennen möchte. Fakt ist, in Österreich haben wir 500 Asylanträge pro 100.000 Einwohner. Der EU-Durchschnitt ist 180. Und das muss das Ziel sein, dass alle europäischen Länder gleich belastet sind durch Migration, durch illegale Migration und dass Flüchtlinge fair in Europa verteilt werden.
Auf
und das
kann nur mit einem Staat in Europa.
Illegale Migration lösen, wenn sie anerkannt werden.
Ich möchte ganz kurz nur von Herrn Fürst, weil es ist jetzt hier doch ziemlich klar ausgesprochen worden, dass diese Idee nicht umsetzbar ist und es ist sogar das Wort fahrlässig gefallen. Es wäre fahrlässig, so ein Versprechen abzugeben. Möchten Sie da noch kurz drauf replizieren?
Ja, die Obergrenze ist, glaube ich, 2016 von der Bundesregierung mit 37.500 damals sozusagen auch praktiziert worden. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung dazu sein, aber ich wollte nur sagen...
Welche Obergrenze ist praktiziert worden?
Feimann wurde ausgebuht am 1. Mai am Rathausplatz, darf ich erinnern, für genau diese Idee.
Es ist spannend, wenn grüne Politikerinnen dann Vorgänge der SPÖ bewerten.
Gut, da aber sagen Gründe wir kurz, gegeben. In dem Jahr war es so, dass die Zahl am Ende ungefähr dort rauskam, aber es ist nicht Schluss ist. Gemacht worden bei den
Unsere
Anträgen.
Unsere Forderungen fußen auf dem Positionspapier von 2018, das die SPÖ damals einstimmig beschlossen hat. Da sind, ich habe das wieder durchgelesen, da sind wirklich hochgradig intelligente Forderungen drinnen, die alle nicht umgesetzt wurden. Die Finanzierung, was Entwicklungszusammenarbeit betrifft. 0,7 wäre das EU-Ziel. Wir sind jetzt bei 0,24 oder 0,25%. Das ist die Bundesregierung, wo auch die Grünen dabei sind. Wir haben gefordert, dass es Asylverfahren gibt mit 3 Monaten Beschränkung. Durchschnittliches Asylverfahren dauert 16 Monate. Ja? Also da gibt es ja, ich höre ja das schon seit 10, 15 Jahren, nur immer darauf hinzuweisen, das passiert nichts. Das ist zu wenig. Insofern haben wir unsere Forderungen auch ganz klar aufsetzend auf diesem Positionsprogramm formuliert, sind ja auch andere auch dabei, vielleicht kann man da auch drüber reden. Und es ist ganz klar, dass man das auch administrieren kann, wenn man es will, weil auch Dänemark vorzeigt, dass man mit nationalen Maßnahmen die Steuerung wieder übernehmen kann. Die haben übrigens eine Beschäftigungsquote von Zuwanderern, die zu uns kommen, von 78% erreicht. Wir grundeln bei 50% umeinander. Also da gibt es ja durchaus Vorzeige, wobei nicht jede Maßnahme in Dänemark, auch wenn sie sozialdemokratisch geführtes Land ist, nachahmenswert ist. Aber es zeigt ja, dass man auch bilateral etwas tun kann, und das ist ganz wichtig, Asyl ist sowieso extra zu, da muss man es endlich zwischen Asyl und Migration trennen. Asyl ist internationales Recht, nationales Recht, das ist sowieso sozusagen von dem einmal zu trennen. Das schaffen wir in der Diskussion leider auch nicht. Vielleicht
kommen
wir
da auch noch hin. Also, Ernst, Frau Schertl, noch die Frage stellen. Sie können hier auch ein bisschen, aber meine Frage möchte ich trotzdem auch loswerden. Jetzt ist schon mehrfach genannt worden, wir haben einfach eine zu hohe Quote, was AsylwerberInnen im Land betrifft und auch positiv bescheidete positive Asylbescheide. Müssen wir etwas unternehmen, um das einzudämmen? Sind Sie da auf Linie mit den Kollegen, dass man hier eine Änderung im System braucht, um das abzustellen in der Dimension?
Ich war immer eine große Verfechterin von europäischen Lösungen. Ich freue mich sehr, vom ÖVP-Kollegen zu hören, dass man mittlerweile auch für diesen Verteilungsschlüssel in Europa sich einsetzt. Tatsächlich ist es so, dass Österreich in Relation mit der Bevölkerungsanzahl natürlich und auch mit der Grenze zu Ungarn beispielsweise, das sich sehr unsolidarisch verhält, hier sozusagen mehr belastet ist als viele andere Länder, die sich sozusagen hier auch dagegen verwehrt haben, beispielsweise Menschen aufzunehmen, zu registrieren, Asylverfahren sozusagen machen für diese, wie Polen beispielsweise auch. Und wir waren immer dafür, dass man sich anschaut, wie ein Verteilungsschlüssel in Europa aussehen könnte. Das würde Österreich zugutekommen. Dass die Obergrenze rechtlich nicht umsetzbar ist, das möchte ich nochmals unterstreichen, weil da wird der Bevölkerung in Österreich etwas vorgegaukelt. Und wie gesagt, das wurde nie umgesetzt, das ist nicht umsetzbar. Das Asylrecht ist internationales Recht und wir können uns nicht aussuchen, ob irgendwo ein Krieg eskaliert und sich mehr oder weniger Menschen auf den Weg machen, die ein Anrecht haben, um Schutz in Europa anzusuchen. Was wir tun können, ist tatsächlich auf europäischer Ebene zu überlegen, wie registrieren wir die Menschen an den Außengrenzen, wie garantieren wir faire Asylverfahren an den Außengrenzen und wo finden die Menschen in welchen Mitgliedstaaten entsprechend Zuflucht. Das Problem ist im Moment, dass es keine legalen Fluchtwege gibt für diese Menschen und ich kann nur wiederholen, das führt dazu, dass wir diese Menschen in die Illegalität, in die Schlepperarme sozusagen drängen und all das, was wir eigentlich regulieren sollten, nicht tun, uns anstattdessen mit klein beschäftigen, wie gesagt, wo wir für ein paar tausend Menschen ein eigenes Bezahlsystem machen wollen. Und ein letzter Satz, niemand, der auf der Flucht ist, vor Krieg, Konflikt, Verfolgung, überlegt sich, ob es in Österreich 40 Euro Taschengeld gibt als Bezahlkarte oder Bar. Das könnte Oberösterreich im Übrigen auch ändern. Also man kann das auch sozusagen digital machen. Das wird ja schon Abhilfe schaffen.
Ich muss jetzt abschließen, weil wir sind jetzt gleich am Ende der ersten Halbzeit. Gut. Und ich möchte noch kurz von Herrn Fürst hier auch eine Replik einholen. Es ist jetzt schon angesprochen worden, es ist nicht umsetzbar von den beiden Damen und Herren auf der Seite. Und auch Ihr Bundesparteiobmann Andreas Babler sagt ja, das ist kein Lösungsansatz. Liegt er da falsch?
Also noch einmal replizierend, vielleicht lassen Sie mal die Replik vorher noch einmal. Sie suggerieren, also sagen, dass jeder, der zu uns kommt, jeder Mensch sozusagen auch einen Fluchtgrund hat. Das ist nicht so. 28.000 negative Asylbescheide letztes Jahr. Wir bringen pro Jahr einen Bruchteil von den Menschen, deren negativ abgeschlossenen Asylverfahren, in den sicheren Drittstaat zurück oder in das Herkunftsland.
Braucht das Rückführungsabkommen.
Da gibt es große Problemlagen. Man kann ja auch unterschiedlicher Meinung in der Sozialdemokratie. Der Herr Bundesparteivorsitzende, da bin ich komplett d'accord mit dem, hat vor zwei Wochen in der Presse gesagt, wir müssen effektive Rückführungen durchführen. Das heißt genau dieses Thema. Ja. Die Obergrenze kann ja auch als strategisches Instrument gesehen werden. Da konnte ja die Bundesregierung jetzt hernehmen und sagen, eigentlich ist es 10.000, weil man muss sich mal vorstellen, Österreich hat 1,7% des Bevölkerungsanteiles.
Aber erklären Sie uns das strategische Instrument, das Sie dahinter sehen.
Ich brauche ein strategisches Instrument. Instrument auch dazu, um zu sagen, was will Österreich, was verträgt Österreich noch? Man kann ja ganz offen sprechen, dass wir Problemlagen haben in den nachgelagerten Systemen. Die Justizanstalt, kleines System, aber großes Problem, ist mit 70%, 80% mit Schleppern sozusagen überfüllt, chronisch überlastet seit Jahren. Jetzt haben wir andere Problemlagen im Bereich Soziales, Gesundheit, Sicherheit auch noch. Da muss man ja drüber reden. Das hat ja auch aus Gründe.
Darf ich zur SPÖ ganz
kurz? Nein, das ist wie von Herrn Embacher noch eine Replik und wir müssen die Pause. Den Satz zu Ende können Sie noch hin.
Der Satz war zu Ende und ich gebe das Wort weiter.
Gut, Herr Embacher, dann bitte hier kurz noch eine Replik dazu.
Also ich möchte zunächst zu einem Punkt kurz Stellung nehmen, weil Dänemark immer als Beispiel genannt wird. Wenn man Dänemark als Beispiel heranzieht, muss man dazu sagen, dass es eine Sonderstellung hat, eine rechtliche. Es muss das Unionsrecht im Asylbereich nicht anwenden. Das heißt, es hat völlige Freiheit, kriegt daher auch keine Finanzierung, aber es ist einfach nicht vergleichbar. Das ist so ähnlich wie der erste Vergleich, der auch nicht stimmt. Also wir haben jetzt relativ viel gehört, welche Partei welche Leistungen erbracht hat und welche in dem Bereich versagt hat. Ich bin sozusagen als Rechtsanwender und Vertreter von Betroffenen da relativ neutral. Es gibt Parteien, deren Positionen mir näher sind und andere, denen mehr entfernt sind. Aber ich glaube, dass das, was ich da jetzt gehört habe, genau unser Problem ist. Ja. Also zu tun, als ob die vorjährigen Zahlen auf Verantwortung der Regierung sind, die wirklich hoch waren. Und das Senken auf die Hälfte heuer, das war, glaube ich, das fünfte oder voriges Jahr, 23 auf 22, das fünftstärkste Jahr seit Nachkriegszeit. Natürlich ist es ein Erfolg im Vergleich zum Vorjahr, aber es ist ein nicht definierbares Erfolg. Okay. Wenn Menschen flüchten, dann ist die Zahl eigentlich ein Misserfolg für alle, weil es notwendig ist, dass sie fliehen. Aber es ist kein Misserfolg oder Erfolg für das Land, in dem sie ankommen. Also ich verstehe den Zugang nicht. Es ist, glaube ich, extrem problematisch, den Leuten vorzumachen, dass das ein Erfolg ist, wenn Zahlen sinken. Zahlen sinken, wenn weniger Leute unterwegs sind. Das ist ein Erfolg.
Herr Embacher, trotzdem auf den Punkt, der angesprochen wurde, nämlich ist unser System überlastet, schaffen wir nicht mehr als die 10.000? Weil das war der Punkt, den Herr Fürst.
Wir haben voriges Jahr 50.000 geschafft. Ich weiß nicht, haben wir es nicht geschafft? Ist irgendwer der Meinung, wir haben es nicht geschafft? Wir haben die Ukrainer mitgeschafft. Also ich verstehe das Problem nicht.
Wir haben schon mal gehört, dass wir alles schaffen, ne? 2015.
David, gehen wir in eine kurze Pause. Wir sind nämlich schon ein bisschen über der Zeit. Kurze Pause, sind aber gleich wieder zurück. Wir sprechen dann über weitere Vorschläge und auch über das, was auf EU-Ebene im Moment geplant ist bzw. im Entstehen ist. Bis gleich. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir heute über unser Asylwesen sprechen und die Frage, ist Abschreckung die Lösung? Wir haben schon gesprochen über die Bezahlkarte, die von der ÖVP als Idee ins Rennen geführt wurde, über die Asylobergrenze, die die SPÖ im Burgenland vorschlägt. Und wir sprechen jetzt über noch einen Vorschlag aus der SPÖ im Burgenland, nämlich den Vorschlag, dass Menschen, die einen negativen Asylbescheid bekommen haben, die Sozialleistungen gestrichen bekommen sollen. Herr Embacher, ist das eine Option?
Wofür? Als Abschreckung?
Eine Option, Abschreckung, nein, wäre das theoretisch umsetzbar, wäre das vereinbar mit geltendem Recht, dass man sagt, Menschen, die einen negativen Asylbescheid bekommen haben, also, bekommen in dem Moment auch keine Unterstützung
abgesehen
mehr.
Abgesehen davon, dass sie glaubt, dass es nicht gut mit der Rechtsordnung vereinbar ist, jemanden unversorgt zu lassen, überhaupt nicht Grundbedürfnisse zu befriedigen, ist es ja ohnehin so, dass diese Leistungen zum Teil weiter gewährt werden. Das Problem, das hier angesprochen ist, ist tatsächlich die Umsetzung der rechtskräftigen Entscheidungen. Da gibt es verschiedene Problemlagen. Also es gibt natürlich ausreiseunwillige Betroffene, die einfach sich weigern auszureisen. Es gibt Menschen, die nicht abgeschoben werden können, trotz negativer Entscheidungen. Entweder weil die Heimatländer nicht kooperieren oder weil es Probleme mit der Identität gibt oder ähnliche Fragen. Das heißt, ich würde auch hier vorschlagen, ein wenig zu differenzieren. Es gibt keine Pauschallösung. Es gibt sicher Wege, den Druck zu erhöhen. Wir müssen uns aber auch klar sein, dass wir damit natürlich Risiken auslösen. Ja? Also wenn ihr den Leuten alles wegnehmen und sie trotzdem nicht ausreißen, ist die nächste Antwort relativ klar. Das heißt Kriminalität. Mhm. Und ob das wünschenswert ist, bezweifle ich.
Wie konkret stellen Sie sich die Umsetzung dieser Idee vor?
Nur replizierend, also die Kriminalität haben wir. Ist da, wenn wir die Justizanstalten anschauen, wissen wir, dass mehr als 50% dort Menschen sitzen. Nein, Menschen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, im Bevölkerungsdurchschnitt wissen wir, dass diese Bevölkerungsgruppe nur etwa ein Fünftel nimmt. Das heißt, Kriminalitätsentwicklungen haben wir in diesem Bereich, weiß ich aus Bewährungshelfer, das sehen wir sehr gut, ganz kurz. Also das heißt, wir produzieren, weil das ist das Totschlagargument, dass man sozusagen geltendes Recht nicht vollzieht, weil wenn jemand hier ein abgeschlossenes negatives Asylverfahren hat, ist die Legitimität des Aufenthaltes erloschen. Und niemand sieht ein, und ich habe wirklich viele, viele Fälle, wo ich selber noch in meiner Zeit als Bewährungshilfe erlebt habe, wo positiver Asylbescheid, aber Straffälligkeit, negativer Asylbescheid, Ausreise. Und die bleiben im System, das muss man den Menschen auch sagen. Wir bringen von den Menschen, die einen negativen Asylbescheid haben, abgeschlossenes Asylverfahren, einen Bruchteil zurück, wurscht, was die Gründe sind. Das ist auch ein Instrument, um den Druck zu erhöhen, endlich bilaterale Abkommen, Rückführungsabkommen abzuschließen. Ganz einfach. Und das ist nicht der Druckschluss, also der automatische Schluss, dass man sagt, nur weil sozusagen die Sozialleistungen gestrichen werden, werden die kriminell. Da unterstellen Sie dieser Gruppe von Menschen etwas, was schlichtweg ist, weil der ganz große Teil, letzter Satz,
gesagt, das Risiko
der Menschen,
sich,
die zu uns kommen, die werden nicht kriminell. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Ja?
Sie haben im Umkehrschluss gesagt, die Kriminalität ist schon da, daran ändert das nichts mehr. Da haben Sie massiv den Kopf geschüttelt.
Und nur auf dieses Argument bezogen.
Naja, also Rückführungsabkommen stehen im Regierungsprogramm und wir haben in den letzten Jahren auch viele abgeschlossen. Wir können nur dorthin Menschen abschieben, wo ihnen sozusagen nicht Folter droht beispielsweise, beziehungsweise wo wir mit den Ländern auch entsprechend kooperieren. Und das ist Österreich sehr bemüht. Wir brauchen diese Rückführabkommen zweifelsohne. Wir können ja nicht mit einem Propeller über die Länder fliegen und die Menschen einfach abwerfen. Das ist das eine. Das zweite ist, lassen Sie mich mal ausreden, das zweite ist, wenn Ihr Vorschlag ist, den Menschen einfach mit dem Tag, wo ihr Asylverfahren ausläuft, negativ alles zu entziehen, dann produzieren Sie nicht nur viel Polemik im Burgenland, sondern Sie produzieren auch selbst Kriminalität.
Das ist auch nicht der Vorschlag.
Bis wir die Menschen rechtsmäßig abschieben können, müssen wir auch garantieren, dass sie nämlich nicht in diese Kriminalität selber abgleiten. Und mit Ihrem Vorschlag würden Sie aber genau das befeuern. Das
sie sagen jetzt, für das verantwortungslos. Ist nicht der Vorschlag.
Nein, weil Sie nicht sozusagen zu Ende gelesen haben. Wir haben gesagt, dass man muss investieren, auch mit finanzieller Unterstützung, mit vielen Möglichkeiten, dass man die Menschen auch zum Ausreisen dann bewegt und motiviert.
Da gab es viele Kampagnen in der Vergangenheit. Es gab sogar in den Herkunftsländern viele Kampagnen. Wir wissen und können evaluieren, welche funktioniert haben und welche nicht funktioniert haben.
Rückführungsabkommen hat die Bundesregierung abgeschlossen.
Aber so grundsätzlich frage ich mich schon, was da auch die Parteilinie der SPÖ ist. Ja, weil ich kenne die Zurufe aus dem Burgenland, wir kennen sie alle. Aber ich glaube, dass die Bundespartei bisher tatsächlich für jeden dieser Vorschläge bisher eine Absage erteilt hat. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was die sozialdemokratische Parteilinie hier ist. Ich merke nur, dass man hier nach rechts blinkt. Auch die Neos im Übrigen
immer
nach rechts blinkt.
Lassen wir den Herrn Fürst noch einmal reagieren auf den Vorwurf, dass Andreas Babler anderer Meinung ist als Sie.
Ja, das stimmt. Und ich lasse mir das auch nicht mehr umhängen. Das ist, wenn man das Thema nur anspricht, ist man Rechtsblinker, bereitet man das Feld der FPÖ. Das sind alte Weisheiten, die schon lange keine gültig mehr haben. Glauben Sie mir, dass mir aus aufrechter
Herr Hartmannsdorfer, jetzt unterbrechen Sie das hier, Herr Hartmannsdorfer.
Macht hier der FPÖ
Herr Hartmannsdorfer, möchte ich lang schon in die Diskussion einbringen, ich unterbreche Sie.
Glauben Sie mir, es ist aus aufrechter Linker da und zwischen den Andi Babler, den ich auch schon sehr lange kenne und in Wirklichkeit den Peter Kaiser, den Michi Ludwig und den Hans-Peter Doskozil, da trennt ganz wenig. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, ob die Sozialdemokratie dieses Thema aktiv besetzen soll oder nicht. Das müssen Sie uns im Burgenland schon überlassen, als regierende Partei.
Ich überlasse es Ihnen im Burgenland und jetzt möchte ich die oberösterreichische Meinung dazu auch hören.
Wenn wir Puls 4 als erster aussuchen, haben wir beide die gleiche Meinung. Wenn wir uns einladen zu einer SPÖ-Diskussion, eine SPÖ-Burgenland-Diskussion, sollte man das bitte auch sagen bei der Einladung. Vielleicht,
wir haben dafür im ersten Teil mehr mit Ihnen gesprochen, als
auf das, Thema. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, was auch die Frau Abgeordnete angesprochen hat. Es muss ein Land in der Lage sein, seinen Rechtsstaat hochzuhalten. Wenn jemand kein Recht mehr hat zu bleiben, weil entweder nicht Asyl bekommt oder weil der Aufenthaltstitel verwirkt ist, dann muss ein Land eine Person außer Landes bringen können. Weil genau das verstehen draußen die Menschen nicht. Als Landesrat bin ich viel unterwegs in den Gemeinden und du wirst immer wieder gefragt, wie kann das sein? Da hat jemand einen negativen Bescheid und wird dann nicht abgeschoben. Mhm. Jetzt verstehe ich, dass es gewisse Regionen gibt, wo man aus Sicherheitsgründen nicht nicht zurückführen kann, dann glaube ich, ist aber genau da die Europäische Union gefordert, mit sicheren Drittstaaten Vereinbarungen zu treffen, dass dort quasi dann auch Quartiere geschaffen werden, Rückführungszentren geschaffen werden. Im Gegenzug gibt es dort Unterstützung für Bildung, für die Infrastruktur, damit wir auch klar machen, die Menschen, die illegal zu uns kommen, wann du keinen Bescheid kriegst, ist es aus bei uns und musst du wieder weg.
Bei uns aber das heißt, Sie sehen die EU in der Verantwortung, weil der Herr Fürst hat Sie ja eingangs in die Verantwortung genommen, beziehungsweise die ÖVP, und sagt, sowohl Außenministerium als auch Innenministerium sind ÖVP geführt, seit Jahren, Jahrzehnten. Warum ist das bis jetzt nicht gelungen?
Ich glaube, es ist ja genau das jetzt gelungen auf europäischer Ebene. Wann wir es schaffen, dass wir einen Außengrenzschutz der EU installieren, wann wir es schaffen, dass Asylverfahren an der Außengrenze abgeführt werden, was auch bedeutet, wenn man nicht zugelassen wird zum Verfahren, dass man rückgeführt wird, und wenn drittens die EU mit sicheren Herkunftsländern Abkommen schließt, und das ist übrigens auch im Österreich-Plan von Karl Nehammer, weil zuerst Justizanstalten angesprochen worden ist, ich habe null Verständnis dafür, wenn ein Ausländer strafrechtlich verurteilt wird, ins Gefängnis kommt, dass der auf österreichische Steuerkosten da bei uns seine Haftstrafe verbüßt. Da muss man neue Regeln schaffen, da muss man Haftanstalten im Ausland schaffen. Diese Leute haben da nichts bei uns
was
verloren.
Was macht Sie so zuversichtlich, dass das auf EU-Ebene jetzt funktioniert, nachdem es auf nationaler Ebene bislang nicht funktioniert?
Naja, also ich glaube, es ist ja letztes Jahr das beste Beispiel Serbien gewesen, wo es der Einsatz war der Bundesregierung, des Innenministers, dass dort die Asylregeln geändert wurden. Was war denn der Hauptgrund, dass im letzten Jahr so viele Menschen nach Österreich gekommen sind? Die lockeren, legeren Visabedingungen mit Serbien. Und jetzt, glaube ich, der Bundesregierung geglückt, dass das geändert wird. Und genauso muss es auch sein mit den Abschiebungen, weil die Leute erwarten sich zu Recht. Wenn einer bei uns das Gastrecht verwirkt, weil er sich nicht an die Gesetze hält, dann hat diese Person bei uns nichts mehr verloren, ohne Wenn und Aber.
Herr Embacher.
Gut, also zur Steigerung der Abschiebequote müssen wir natürlich über Kosten sprechen. Nehmen wir ein Land, wo momentan die Entscheidungen eher negativ ausfallen, früher positiv, ist Irak. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem täglichen Abschiebeflug in den Irak. Das wird relativ kostspielig. Sie müssen sich ein Budget am Posten überlegen, der sehr, sehr hoch ist, wenn Sie das wirklich machen wollen. Der zweite Punkt war die Frage, was in Serbien passiert ist. Also ich habe zum Glück Kontakt zur SOS Balkanroute, die, glaube ich, die Situation vor Ort sehr gut kennt, und habe das Interessante erfahren. Der entscheidende Punkt war natürlich das Ende der Visaabkommens mit Indien. Also ab dem Moment, wo Inder und Inderinnen nicht mehr nach Serbien einreisen durften, sind die Zahlen runtergegangen. Logisch, weil die einfach weitergezogen sind aus Serbien. Und zur aktuellen Situation ist was ganz Banales passiert. Der Herr Vucic hat vor dem Wahlkampf gesagt, er räumt die Lager. Das heißt, die 7.000 bis 10.000 Leute, die an der serbisch-ungarischen Grenze waren, waren plötzlich weg, sind über Bosnien und Italien ausgewichen. Lesen Sie die Berichte über Dresden, die stranden alle dort. Das heißt, es ist ja nicht so, dass das Problem weg ist, wenn der Herr Vucic entscheidet, das ist, nutzt ihm in der Wahl, er macht jetzt sozusagen da reinen Tisch, sondern es verlagert sich. Jetzt hat Italien das Problem. Wir können davon ausgehen, dass in Dresden nicht alle registriert werden und zum Teil in Österreich landen oder nach Deutschland weiterziehen. Das sind einfach Realitäten. So zu tun, als ob es nicht gibt, erschwert die Diskussion, weil es uns die Lösungen verbaut. Wir müssen einfach Realitäten anerkennen. Und dazu gehört auch, dass bei den Krisen, die es auf der Welt gibt, wahrscheinlich weiter Flüchtlinge nach Europa kommen werden.
Noch ergänzen.
Ja, ich denke, ganz grundsätzlich muss man sich tatsächlich anschauen, wie es mit den Zahlen gerade im Moment aussieht. Und da kann ich Herrn Embacher nur recht geben. In Serbien befinden sich im Moment 1.000 bis 1.500 Menschen. Die wurden vom Norden in den Süden verlagert. Insofern hat sich auch die Fluchtroute geändert. Das heißt, Österreich ist jetzt nicht mehr so stark betroffen, wie es betroffen war, zum Beispiel noch letztes Jahr. Und was wir nicht vergessen dürfen, Österreich ist für sehr, sehr viele auch nur Transitland, weil das übersehen wir auch immer in der Debatte. Es werden viele Anträge gestellt, aber bis zur Hälfte dieser Anträge werden sozusagen dann nicht hier zu Ende geführt, sondern die Menschen ziehen sozusagen auch weiter. Und hier haben wir natürlich auch, und da möchte ich etwas aufgreifen, was hier positiv erwähnt worden ist, hier haben wir natürlich diese totale Vermischung zwischen Menschen, die auf der Flucht sind, die ein faires Asylverfahren brauchen und Zuflucht suchen, und Menschen sozusagen, die auf dem Weg sind, Arbeit zu finden, beispielsweise in Spanien und dann durch Österreich durch müssen. Und wir zählen das alles in zusammen einem durch und tun so, als wäre sozusagen hier Österreich auch davon belastet. Also hier sozusagen ein bisschen mehr Sachlichkeit in diese Debatte reinzubringen, würde, glaube ich, allen Parteien helfen, mehr auf die Experten hören, wäre sozusagen hier durchaus angebracht. Und ich glaube auch, dass wir strukturell etwas lösen müssen, gemeinsam auf europäischer Ebene. Da möchte ich jetzt einhaken. Aber gleichzeitig in Österreich möchte jetzt nicht einhaken. Das internationale Recht im Wahlkampf aushebeln können.
Ich möchte jetzt einhaken bei dem, was sich international ändern soll. Im Dezember hat das EU-Parlament sich geeinigt auf eine EU-Asylreform. Und da gibt es unter anderem ein paar Punkte, die ich kurz aufzählen möchte. Geplant sind ein einheitliches Grenzverfahren an der EU-Außengrenze. Bis zur Entscheidung über den Asylantrag sollen Menschen unter Haft ähnlichen Bedingungen in Auffanglagern untergebracht werden können. Und es soll den schon angesprochenen Solidaritätsmechanismus geben. Wenn Länder keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, müssen sie Unterstützung leisten, zum Beispiel in Form von Geldleistung. Herr Embacher, da würde mich interessieren, ist das, wenn man es jetzt so zusammenfasst liest, wäre das ein Meilenstein in der EU-Asylpolitik im Sinne von einer riesengroßen Veränderung? Wird das denn alles auch so umsetzbar sein, wie es jetzt hier mal niedergeschrieben ist? War ja bei Dublin auch so, dass viel niedergeschrieben wurde, aber dann nicht exekutierbar war in der Form.
Wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich hier sitzen. Also ich gehe mal davon aus, dass der Umstand der Einigung schon sehr wesentlich ist. Also ich glaube, da gibt es ein europäisches Ziel, da gibt es sehr breite europäische Übereinstimmung und da gibt es jetzt viele Ideen. Ich bin bei den Grenzverfahren sehr skeptisch. Also wir haben keine Infrastruktur. Es hat im letzten Jahr 1 Million Anträge in Europa gegeben. Die Leute müssen untergebracht sein. Es muss Rechtsmittel geben. Es muss Rechtsberatung geben. Also ich würde da gerne abwarten, wie das wirklich umgesetzt werden soll. Mhm. Die Idee ist ja sozusagen, eine frühe Trennung zu erreichen. Das heißt, aussichtsreiche Verfahren könnten dann in Europa geführt werden. Die weniger aussichtsreichen bleiben an der Grenze. Das Problem mit den nicht rückschiebbaren bleibt. Diese ganzen Ideen mit sicheren Herkunftsländern, sicheren Drittstaaten, das halte ich alles für extrem spekulativ. Ich glaube, das wird nicht umsetzbar sein. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Rechtsstandards halten. Also da würde ich Österreich wirklich ersuchen, unsere Standards zu verlangen, weil das muss man auch einmal betonen, wir sind da wirklich ziemlich weit vorne in Europa. Und das soll sozusagen weder in Österreich noch auf Europaebene sozusagen hin und her nivelliert werden.
Jetzt sind Sie sehr zuversichtlich, dass das funktioniert, habe ich rausgehört. Warum brauchen wir dann dennoch jetzt noch österreichische Einzelmaßnahmen, die Sie ja auch vorschlagen?
Also erstens einmal, ich glaube, es gibt gar keine Alternative dazu, als dass die Europäische Union das Thema Asyl, Asylpolitik ganz oben auf die Agenda setzt. Wir merken, dass die Konflikte dieser Welt immer näher kommen, immer heftiger werden. Alleine, wenn man sich nur anschaut, was in den letzten Jahren war, von Ukraine bis hin Nahe Osten. Wir müssen Interesse haben, dass die EU in der Lage ist, die Außengrenze auch zu schützen. Zweitens, wenn wir wollen, dass die Bevölkerung Vertrauen in die Europäische Union hat, dann muss sich die EU genau um diese Themen annehmen. Und auf die Frage, warum ich da zuversichtlich bin, weil das immer ein Konfliktthema war zwischen den einzelnen Ländern und sich jetzt plötzlich hier eine Einigung abgezeichnet hat, dass dazwischen eine Europawahl noch liegt und da natürlich entscheidend ist, welche Mehrheitsverhältnisse es dann im Europäischen Parlament gibt, ist klar. Warum braucht es noch weiterhin nationale Maßnahmen? Weil bis das umgesetzt ist, glaube ich schon, dass wir auch in der Verantwortung sind, das auch selbst in die Hand zu nehmen. Wir haben heute nur gesprochen von Beispielen, wie können wir unattraktiver werden, aber wir müssen uns auch mit ganz anderen Fragen beschäftigen. Leute zum Beispiel, die bei uns eine Perspektive haben, was tun wir denn
das
dort,
jetzt
dass
den
die
Rahmen,
arbeiten gehen können, dass die Perspektive
das
haben.
Das sprengt nur den Rahmen der heutigen Diskussion.
Also ich finde, da muss ich nur bei einem Punkt widersprechen, nämlich, dass wir Österreich unattraktiv machen sollten, bitte im Gegenteil.
Das selbstverständlich, also Frau Kollegin. Wenn wir nach Zypern die zweitmeisten Asylanträge haben, müssen wir unattraktiver werden.
Menschen, die dem Arbeitsmarkt fehlen in Österreich.
Aber Sie wissen schon, dass die geflüchteten Menschen zu 70% Alphabetisierungsbedarf haben. Sie wissen schon, dass das nicht die sind, die einen Beitrag zum Wohlstand leisten.
Vor allem müssen wir uns anschauen, welche Kompetenzen die Menschen mitbringen. Und da geht es nicht nur sozusagen um hochqualifizierte Berufe, sondern auch weniger qualifizierte.
Wissen Sie, was wir jetzt in Oberösterreich gemacht haben? Wir haben die Deutschpflicht in der Sozialhilfe eingeführt, weil wir sehen, dass die Leute nicht Deutsch können, damit keinen Job bekommen und damit auf Dauer in den Sozialsystemen sind. Und genau das müssen wir
durchführen. Auf das wollte ich hinaus. Eine gemeinsame europäische Asylpolitik ist etwas, was wir auf jeden Fall befürworten. Worin das nicht münden darf, ist, dass wir Menschen an den Außengrenzen in eine 12-wöchige Abschiebehaft vollkommen entrechtet, irgendwo sozusagen mit Familien, mit Kindern, ohne Ausnahme, einfach festhalten, weil das die Grundrechte aushebeln.
Und sehen Sie die Gefahr bei dem Gesetz?
Ja, natürlich, das ist ja Teil der Verhandlungen. Diese sozusagen Abschiebehaft, wenn man so möchte, bis zu 12 Wochen, ist Teil der Verhandlungen, wo man sozusagen feststellen möchte, in dieser Zeit eben, ob jemand im Schnellverfahren das Anrecht hat oder nicht.
Das Grundprinzip ist schon entscheidend.
Man kann nicht Menschen ihre Freiheit entziehen, um Asylverfahren zu garantieren. Hier müssen wir uns gemeinsam in Europa noch etwas überlegen. Ja zu Solidarität, ja zu Verteilungsschlüssel, ja zum gemeinsamen Handeln. Aber ein dezidiertes Nein, dass wir an den Außengrenzen haftähnliche Camps schaffen, wo die Menschen sich sozusagen
Die deutsche Außenministerin Deutschland hatte das begrüßt, kommt viel zu spät, dann muss man halt diese Standards schaffen. Und da muss man es halt anders konfigurieren. Ich höre immer nur, wie es nicht geht. Das ist genau der falsche Weg. Ja. Da muss man halt die Infrastrukturen, Kollege, da muss man die aufbauen entsprechend. Der Migrationsforscher Knaus sagt mittlerweile schon, dass wir ohne Asylzentren in Afrika nicht auskommen werden. Und nur ein Punkt an, so erlauben Sie mir zu dieser Arbeitspflicht und Arbeits... Also die Bundesregierung schafft es nicht, 40.000 Asylberechtigte in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ja? Da hätte man großen Bedarf und große Anstrengungen, dass man die Menschen, die auch arbeiten könnten, weil sie einen aufrechten Status haben, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Da haben wir lieber eine Symptomdebatte von der ÖVP, was die Arbeitspflicht für Asylwerber und Asylwerberinnen betrifft, die ja wieder offensichtlich vergessen ist, weil der nächste Vorschlag da ist. Also da ein Satz, wir brauchen, und da hat die Regierung auch nichts zusammengebracht, eine aktive Arbeitsmigration. Wir brauchen, das ist der Unterschied.
Ich würde Sie gerne weiterreden lassen, wir sind schon über der Zeit. Herr Hartmannshofer will auch noch einen Satz dazu sagen. Wir machen wieder eine Diskussion, ich verspreche es Ihnen. Ein Satz noch und dann sind wir raus.
Ja, der Herr Fürst hat mir jetzt ein neues Thema aufgelegt. Integration kann nur gelingen durch Deutsch, Arbeit und Respekt. Und deswegen muss das oberste Priorität sein, dass Menschen, die in einem Verfahren sind, eine positive Bleibeperspektive haben, Deutsch lernen müssen und arbeiten gehen müssen. Das ist ja sonnenklar, weil sonst gibt es keine Perspektive.
Stimmen Sie dazu?
Ja, grundsätzlich ja, aber ich glaube, dass das nicht unsere Hauptfrage ist. Ich glaube, wir müssen uns vielmehr mit den Personen selbst, die sozusagen betroffen sind, auseinandersetzen. Wir müssen aufhören, Bilder zu zeichnen, dass die kategorisch ein bestimmtes Verhalten haben. Wir müssen die Zivilgesellschaft endlich einbinden. Also da passieren ja Dinge, wo der Staat versagt und die Zivilgesellschaft einspringt. Das sind ja alles
Deswegen die Probleme nicht schönreden, dann fühlen sich die Bürger gehört.
Ich habe es versprochen. Wir finden jetzt eine Diskussion fort. Wir sind leider bald durch. Ich bedanke mich für die engagierte Diskussion. Sie können sie noch nachschauen, falls Sie später eingeschaltet haben. Das gibt auf unserem Superstreamer Join noch zum Nachschauen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.